In der Folge 14 mit dem 26-jährigen RLO-Unparteiischen der burgenländischen Schiedsrichtergruppe Davor Divkovic spreche ich unter anderem über die Kommunikation am Platz zwischen Spieler und Schiedsrichter, zwei strittige Entscheidungen aus einem der Spiele der vergangenen RLO-Saison, einen Gegenspieler aus dem Nachwuchs, den man heute bis über die Grenzen hinaus kennt, und über den Video Assistant Referee, kurz VAR.
Somit herzlich willkommen zur Folge 14 von Korwals Podcast, die Drittliga-Akustik. Ich habe mir etwas überlegt, dass ich einmal einen Schiedsrichter einlade. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir das Ganze mal aus einer anderen Sichtweise auch sehen. Ja, habe heute den Davor Divkovic bei mir sitzen. Davor, danke fürs Zeitnehmen einmal. Jetzt nach der Saison sitzen wir da. Davor, vielleicht stellt sich den Zuhörern vor, wer du bist, woher du kommst. Wer ist Davor Divkovic?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Und für das Angebot, also ja, wie du schon gesagt hast, Davor Divkovic, 26 Jahre. Ich bin in Wien aufgewachsen und noch immer wohnhaft. Ich bin derzeit berufstätig bei der Polizei, seit 11 Jahren Schiedsrichter, mit 15 angefangen und ja.
Bist du ja ein relativ junger Schiedsrichter, Jahrgang 98, bist du ja 26 Jahre alt geworden. Hast selber Fußball gespielt in deiner Jugend, warst früher ja, unter anderem bei Grovena, Simmering habe ich gelesen und Ankerbrot. Ja, wieso hast du da nicht den Weg eingeschlagen, dass du beim Fußballspielen bleibst?
Der Hauptgrund war mein Vater. Er hat eine UEFA Pro-Lizenz. Er war damals auch in der ersten Liga im Ausland Trainer. Und er hat mir gesagt, dass ich gut bin, dass ich relativ, also bis zur Regionalliga oder Landesliga spielen kann und dass ich ein Mittelklasse-Spieler sein kann. Aber vielleicht soll ich versuchen, das mit dem Pfeifen und dass da vielleicht ein bisschen der Weg weitergehen kann. Und im Endeffekt habe ich dann den Kurs gemacht mit 15, die Aufnahmeprüfung auch bestanden und ja, jetzt gesehen eigentlich der bessere Weg und erfolgreicher Weg.
Mit 15 Jahren, was pfeift man da? Welche Spiele? Sind das dann nur Nachwuchsspiele in der C-Liga oder wo fängt man da an?
Man fängt eigentlich normal im Nachwuchs an. Also egal welche Liga. Und dann hat man eine Beobachtung. Bei mir war es der Fall, also normalerweise grundsätzlich hat man die U18-Beobachtung als erstes. Ich hatte die U16-Beobachtung, dadurch, dass ich halt jünger als die meisten Spieler war. Und deshalb, dann pfeifst halt jede Liga. Also WV-Liga, C-Liga, A-Liga, B-Liga. Und dann kommst du in einen Kampfmannschaft-Pool und dann wirst du halt beobachtet, dass du eventuell den Sprung in die zweite Klasse schaffst.
Wann hast du das erste Kampfmannschaftsspiel gemacht?
Das erste Kampfmannschaftsspiel als Schiedsrichter selbst war dann erst mit dem Wechsel ins Burgenland, das heißt mit 18. Also anfangs die ersten drei Jahre waren wirklich nur Reserve, Linie und Nachwuchspartien. Da habe ich eigentlich keine einzige Partie selbst gepfiffen und dann mit 18, mit dem Wechsel ins Burgenland, habe ich dann meine erste Partie gehabt. Ich glaube, das war in Strem, zweite Klasse Süd, also 1,5 Stunden von Wien, ein breiter Weg und ja, war eigentlich, ich glaube, das war sogar Ostersonntag, also eine sehr nette Partie.
Wenn man so reinschaut, in der Burgenlandliga bist du aktiv, in der Regionalliga bist du aktiv, auch in der Jugendliga, hast ein paar Spiele pfiffen, glaube ich.
Genau, ja.
Auf was ich hinaus will, wie ist dann der Umgang für dich mit den Spielern am Platz, ja, wenn du jetzt vergleichst, wenn es da eigentlich noch Kinder unter Anführungszeichen sind, mit Erwachsenen, geht man da auch anders als Schiedsrichter mit den Spielern vielleicht um?
Ja, natürlich, ich bin grundsätzlich ein Schiedsrichter, der viel laufen lässt. Wenn du ein Jugendligaspiel pfeifst, dann musst du dich halt ein bisschen anpassen. Natürlich, die versuchen es auch. Das Tempo ist meist schneller als in einer zweiten, ersten Klasse, das muss ich schon sagen. Und ja, also grundsätzlich ändere ich mich nicht sehr, sehr viel. Ich schaue halt von Spiel zu Spiel, wie jemand spielen will. Wenn sie wollen, dann lasse ich sie spielen. Wenn sie nicht wollen, wenn sie nur am Boden liegen und die Fouls wollen und die Freistöße wollen, dann pfeife ich es halt ein bisschen kleinlicher.
In der Stadtliga auch aktiv gewesen schon? Ich habe es durchschaut, glaube ich, dass man als Burgenländer, also als jetzt, wenn du beim burgenländischen Verband pfeifst, jetzt keine Partie pfeifen darf, zum Beispiel zwischen Straßburg und Mannsdorf, weil du halt beim burgenländischen Verband pfeifst. Stimmt das, oder?
Genau, ja.
Also du darfst eigentlich nur Davis pfeifen im Burgenland, wenn es in der Regionalliga wären. Also Neusel gegen Straßburg darfst du pfeifen?
Noch nicht, sagen wir so. Es ist erst, wenn fünf Mannschaften aus dem Burgenland in der Regionalliga sind, dann darfst du Davis pfeifen.
Okay, und sonst darfst du halt unmittelbar Spiele pfeifen, wenn Wien gegen Niederösterreich spielt zum Beispiel.
Genau.
Da holen sie dann welche aus dem burgenländischen Verband. Du hast ein Spiel als vierter Offizieller gemacht.
Genau, ja.
Was ist das für dich gewesen, wenn du das nicht unmittelbar am Platz stehst, sondern von draußen vielleicht mit dem Schiedsrichter Nummer 1 in Kontakt bist?
Ja, das war auch eine nette Erfahrung. Das war U15-Partie Nationalteam Österreich gegen die Schweiz. Da haben wir einen Bundesliga-2-Schiedsrichter gehabt, Hauptschiedsrichter. Und der hat mir halt Tipps gegeben am Anfang, wie ich damit umgehen soll. Ich habe damit eigentlich nichts anfangen können. Vierter Offizieller, was meine Aufgaben sind und so weiter. Weil du befasst dich damit auch gar nicht. Und ja, es ist ein komisches Gefühl. Also ich habe zum Beispiel, es ist wieder mal ein Unterschied zum Assistentendasein, weil du konzentrierst dich wirklich auf alles. Als Assistent schaust halt nur in deinem unmittelbaren Bereich und die Abseitslinie eigentlich. Aber so hast halt die Betreuerbänke, du hast halt das ganze Spielfeld, du schaust, dass du auch hilfst, wenn der Schiedsrichter, wenn irgendwas in seinem Rücken passiert, dass du da aktiv bist. Und ja, mit den Wechseln und alles. Es war sicher eine nette Erfahrung.
Ich nehme an, dass du auch Linienrichter warst. Sicher am Anfang, wie du jünger warst, natürlich.
Genau.
Wie ist für dich das, wenn du dann die ganze Zeit die Linie auf und ab rennst?
Ich muss ehrlich sagen, es hat mir nicht so sehr Spaß gemacht wie das Pfeifen. Also ich war eigentlich bei sehr guten Partien dabei. Ich war als dritter Assistent von einem Bundesliga-Kandidaten, bin ich immer mitgefahren. Und da waren halt auch Top-Partien, wie zum Beispiel damals, wo die Vienna aufgestiegen ist, Vienna gegen Stripfing oder Vienna gegen Elektra. Das waren halt sehr, sehr gute Partien, sagen wir so. Ich habe das aber nicht so sehr genossen wie als Schiedsrichter, das muss ich sagen. Also es ist, die Bewegungsabläufe sind anders. Du bist halt als Schiedsrichter doch mehr im Vordergrund und das brauche ich. Also ich brauche diese, dass ich im Vordergrund bin, dass ich, keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also
du stehst gerne im Rampenlicht auch.
Genau so.
Vielleicht auch eine Eigenschaft, die du hast, dass du vielleicht auch als Privatperson laut bist oder jetzt nicht schüchtern.
Genau, so ist es, ja.
Wie soll ich das jetzt am besten sagen, ohne dass das jetzt ein Disrespect ist gegen Schiedsrichter? Ich habe das Gefühl, als Spieler am Platz, dass man zu einigen Schiedsrichtern nicht rankommt, dass man mit, vielleicht ist es auch eine Charaktereigenschaft, wie wir vorher schon gesagt haben, Charaktereigenschaft ist ja auch als Schiedsrichter, ja, prägt dich auch ein bisschen als Schiri, du kannst dich nicht verstellen, ja, glaube ich, wenn du eine Privatperson bist, die vielleicht ein bisschen verschlossener ist, nehme ich an, bist du am Platz einmal, dann wehrst du mal alles ab, was gegen dich kommt,
sicher.
Eventuell. Wenn es dann ein bisschen offen ist, vielleicht kann man dann auch reden. Ja, wieso glaubst du, dass man heutzutage mit einigen Schiedsrichtern, nicht alle, vielleicht nicht mehr reden kann und über Situationen auch vielleicht nicht während dem Match, weil halt die Zeit nicht das hergibt, nach dem Match vielleicht über einige Situationen reden kann?
Es ist definitiv auch, weil wir sehr, sehr viele junge Schiedsrichter haben, die sich noch beweisen müssen und es ist also ein stetiges Wachsen als Schiedsrichter. Das heißt, je älter du bist, manche früher, manche später, hast du halt diese Persönlichkeitsmerkmale. Und deshalb ist es einfach bei manchen einfacher. Sie wissen schon, wie sie mit den meisten Spielern umgehen können. Deshalb, ich zum Beispiel lasse gerne mit mir reden, wenn alles auf eine respektvolle Art und Weise ist. Aber während der Partie, wie du schon gesagt hast, ist keine Zeit. Also wenn wir da jetzt eine Diskussion von 1-2 Minuten führen oder unmittelbar nach der Partie, da sind doch die Köpfe ein bisschen heiß, wenn irgendwas war, Strafraumsituation oder so weiter. Deshalb mag ich das persönlich auch nicht am Platz. Deshalb ein bisschen abwarten und vielleicht in der Kabine bin ich immer gerne für ein Gespräch da. Aber ja, es ist meistens die jungen Schiedsrichter, sie wollen sich beweisen und sie wollen da gar nicht in diese Diskussion reingehen. Und deshalb blocken sie sofort ab, weil ja, es ist von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich. Ich denke, dass eher die älteren Erfahrenen das mehr mit der Persönlichkeit machen und mehr mit dem Reden, weil die kennt man schon und eben die Jüngeren sich sozusagen einen Namen aufbauen wollen und deshalb weniger an sich zulassen.
Ist schon klar, wenn man in den Wald reinruft, so kommt es auch zurück.
So ist es.
Wenn man normal redet, wahrscheinlich ist dann kein Problem. Fällt den einen oder anderen Spieler auch schwer, dass man dann, ja, wie du gesagt hast, nach dem Match auch vielleicht dann ruhig redet,
ja.
Weil halt die Emotionen vielleicht noch da sind, weil es ein wichtiges Match war, wo man vermeintlich eine Situation anders gesehen hat. Was mich interessiert, ihr habt ja auch Schiedsrichterbeobachter, so gut wie bei jedem Match. Was macht ein Schiedsrichterbeobachter? Was schreibt er mit?
In der Regionalliga ist jedes Match beobachtet und der schreibt eigentlich die guten und die schlechten Sachen vom Schiedsrichter während dem Spiel auf. Und den Assistenten natürlich. Mehr Augenmerk auf den Schiedsrichter, weil er setzt sich meistens immer in einer Halbzeit zu einem Assistenten hin, also auf die Höhe, damit er seine Abseitsbeurteilungen auch beurteilen kann. Aber er schreibt sich zum Beispiel mit gelbe Karten, Strafraumsituationen, Fouls, Persönlichkeitsmerkmale, die Laufarbeit, Das sind so alles Dinge, die er mitschreibt und die wir dann nach dem Match, wenn wir uns geduscht haben und alles, die wir dann besprechen. Und da gibt es auch ein Notensystem. Und die Punkte, die wir bekommen, das wird dann so in eine Rangliste gespielt und das ist dann verantwortlich für die Auf- und Abstiege.
Redet man dann nach dem Match mit dem Beobachter und sagt er dann gleich nach dem Match auch schon, was falsch gemacht hast und was richtig gemacht hast, oder ist das dann tatsächlich nur im Bericht dann?
Nein, er sagt das auch direkt nach dem Match und er schreibt mit und geht die Punkte meistens von Minute zu Minute ab. Aber wie gesagt, er schreibt viel mit, auch wenn du was Gutes machst. Das heißt, wenn eine richtige gelbe Karte war oder wenn du eine Situation gut gemanagt hast, da schreibt er auch mit. Also es ist nicht nur negative Sachen. Und ja, die Fehler sowieso. Und im Beobachtungsbericht stehen dann nur die Dinge, die er eigentlich angesprochen hat, meistens. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwelche Punkte oder Fehler und Punktabzüge im Beobachtungsbericht hat, die er dann nicht angesprochen hat.
Wenn man auf die letzte Saison schaut, war ja dann für dich auch ein Spiel in Krems, weiß ich noch, wo die ein oder andere Situation sehr strittig war, ob es ein Tor war oder nicht. Seid ihr dahingestellt, wie ist das dann für dich, so, wenn du dann heimfährst oder denkst du dann drüber nach, wie schaut das da bei dir aus?
Also du willst halt auch deine Leistung bringen, du willst halt auch alle zufriedenstellen, ist meistens eh unmöglich, weil einer fühlt sich immer benachteiligt, aber direkt nach dem Match, also bei der Heimfahrt, denke ich nicht so viel nach, dann erst als das Video gekommen ist. Es ist halt, ja, schwierig zu sagen, vor allem wenn du keine genaue Auflösung hast. Ich habe das sehr, sehr lange angeschaut, das Video, Screenshots gemacht, rangezoomt und bin noch immer der Meinung, dass da, ich kann nicht sagen 100%, dass das ein Tor war oder nicht.
Es schaut am Video für mich so aus, aber ja, wie gesagt, es ehrt dich auf alle Fälle, wenn man sich dann beschäftigt damit und denkt sich, wie du gesagt hast, du machst Screenshots und schaust da rein. Natürlich, das Spiel ist irrsinnig schnell, das Fußballspiel.
Natürlich, ja.
Es ist eine Tatsachenentscheidung. Ja, aber am Ende des Tages könnt ihr auch nicht alles richtig machen in dem Spiel. War es vielleicht unglücklich. Auch eine Abseitsentscheidung, glaube ich, dabei, die nicht zu hinterfragen ist. Ja. Das war definitiv keins. Aber ja, es passiert halt. Ihr seid auch noch Menschen. Muss man dann auch am Ende des Tages so hinnehmen.
Ja, natürlich. Also die Abseitsentscheidung war für mich ganz klar, dass es abseits war während dem Match. Das habe ich auch gleich übers Headset mit dem Assistenten kommuniziert. Dann kommt das Video und dann denken wir uns beide, okay, was haben wir da gesehen? Es ist sehr, sehr schwierig, wie du sagst. Es ist eine Situationsentscheidung. Innerhalb kürzester Zeit musst du entscheiden. Und ja, es ist halt nicht immer perfekt. Auf den Videos siehst du es halt immer meistens leichter. Aber so ist halt meistens ein Spieler im Weg. Oder du schaust von einem anderen Blickwinkel rein. Aber wir als Schiedsrichter oder Assistent wollen auch immer gute Leistung bringen. Wir wollen uns auch immer verbessern. Deshalb ist das für mich selbstverständlich, dass ich solche Spiele analysiere und solche Fehler versuche zu vermeiden.
An der Stelle auch einmal danke an Schladi von Platzverweiser.de, der sich da immer reinhängt und die Spiele auch filmt und auch mit hoher Qualität aufnimmt. Gibt es als Schiedsrichter Vorbilder für dich, wie Colina oder Viktor Kasai? Hast du da an Schiri, wo du sagst, zu dem schaust du hoch?
Die, zu denen ich hochschauen würde, die sind leider nicht mehr aktiv, wie du sagst, Colina oder unter anderem auch Günther Benke, der lange mein Schiedsrichter-Obmann war im Burgenland. Aber jetzt schaue ich, du versuchst halt deinen eigenen Stil zum Pfeifen und am Platz zu bringen und schaust halt, dass du vielleicht vereinzelt von mehreren Schiedsrichtern, die etwas abschaust. Von Viktor Kasai, vom Dani Makeli oder so weiter, also von den ganzen Elite-Schiedsrichtern schaust du halt, okay, die Bewegungsabläufe oder wie sie Situationen managen und du schaust halt, dass du dir von überall ein bisschen was einfängst und dann aus dem eigentlich einen eigenen Stil machst.
Wie schaut es da für dich in Österreich aus? Gibt es da in Österreich einen Schiri, wo du sagst, okay, der imponiert mir, bitte, vielleicht bist du mit dem auch in Kontakt? Weiß ich nicht, gibt es ja unzählige Weinberger, Lechner?
Also jetzt direkt in der Bundesliga bin ich mit keinem in Kontakt. Einmal war ich mit dem Weinberger in Kontakt, weil er denselben Beruf ausübt, um zu schauen einfach, wie er das managt, um zu schauen, ob ich das auch so kann oder ob es da Wege für mich gibt. Aber sonst, ja, die Top-Schiedsrichter in der Bundesliga, Weinberger, Lechner und die ganzen anderen, schaut man sich schon halt, also so immer Situationen ab, wie sie das managen. Das wäre es einmal, ja.
Wie soll es bei dir weitergehen? Bist jetzt Regionalliga-Schiedsrichter, noch relativ frisch. Soll es bei dir mal weiter raufgehen in die Bundesliga und willst du mal vielleicht auch Profischiedsrichter sein?
Definitiv, also ich bin ja noch sehr jung. Ich habe jetzt dieses Jahr die Aufnahme für den Schiedsrichter-Förderkader. Das ist sozusagen das Sprungbrett für die Bundesliga. Dann pfeifst halt, wenn du in diesen Förderkader reinkommst, pfeifst du Regionalliga-Partien Mitte, Ost und West. Und dann hast du 2 Jahre Zeit, dass du den Sprung in die zweite Bundesliga schaffst. Und das ist definitiv jetzt einmal mein Hauptziel, dass ich die 2 Sachen schaffe, also in die Bundesliga aufsteige. Und dann natürlich, wenn es klappen würde, international zum Pfeifen, wäre sicher ein Traum.
Gibt es für dich ein Spiel, wo du sagst, boah, in dem Spiel, da habe ich fast alles richtig gemacht? Fällt dir da spontan ein Spiel ein, wo du sagst, da war ich wirklich gut?
Das war definitiv, also das war mein Aufstieg in die zweite Landesliga damals. Das war Kobersdorf gegen kroatisch Gerresdorf. Also da, ich weiß nicht, da ist mir alles wirklich gelungen. Also da habe ich auch eine Beobachtung gehabt, der hat mich sehr gelobt, keinen einzigen Fehler. Und ja, das, also die einzige Situation, die mir so jetzt einfällt, das war so die Bestätigung, es ist hin und her gegangen. Also es war jetzt keine langweilige Partie und in der ersten Klasse haben wir nur einen Assistenten. Deshalb muss man da ein bisschen mehr laufen auf einer Seite. Und da habe ich auch eine rote Karte gehabt. Ich glaube 1:4 oder 4:1 ist Ausgang. Ich weiß gar nicht mehr den Ausgang. Und da war in der 90. Minute, also ist wirklich eine Mannschaft, hat die ganze Zeit drückt, die andere nur auf Konter mit langen Bällen und dann musste halt lange Sprints machen. Und da war, ich glaube, in der 90. war das. Im Strafraum bin ich da gestanden in einer Spielhälfte. Tormann fängt den Ball, schießt ihn weit aus. Ich mache einen vollen Sprint in den anderen Strafraum. Stürmer umrennt den Tormann, lässt sich fallen und ich stehe halt 2 Meter dahinter. Pfeif. Und er schaut zu mir rauf und sagt, also indirekter Freistoß, weil es ein Schwalbe war, und sagt halt, Schiri, warum bist du so gut? Und das bleibt halt auch in der Erinnerung und so weiter. Warum bist du so fit, hat er auch gesagt. Und das ist so ein Spiel, was mir definitiv immer in Erinnerung bleiben wird.
Fit. Da sind wir beim Stichwort Fitness. Wie schaut das bei euch aus als Regionalliga-Schiedsrichter? Ich weiß von der Bundesliga, da gibt es immer Fitness-Days, glaube ich, alle paar Monate oder am Anfang der Saison. Wird das in der Regionalliga auch so ernst genommen?
Ja, wir haben, also im Burgenland, ich kann jetzt nur fürs Burgenland sprechen, ich weiß nicht mehr, wie es in den anderen Verbänden ist. Also wir haben zum Beispiel auch Talent- und Sichtungskader 2-mal die Woche in Eisenstadt Training und 2-mal im Jahr haben wir immer einen Lauftest und Regeltest und mit verschiedenen Limits natürlich. Je weiter unten, desto mehr Zeit hast du dafür. Und ja, da müssen alle Regionalliga-Schiedsrichter das bestehen und wenn sie es nicht bestehen, dann sind sie halt gesperrt bis zum Wiederholungslauf. Und wenn sie den dann schaffen, sind sie dann wieder einsetzbar in der Regionalliga. Also das wird ernst genommen.
Bleiben wir bei der Fitness. Bist du, glaube ich, fast 2 Meter.
Ja, passt.
Wie schaut das bei dir aus? Du so da schwer in der 90. Minute, dann blast du da schon ab und zu oder wie schaut das da bei dir aus?
Teilweise nicht mehr. Ich muss sagen, letztes Jahr, also ich habe ein bisschen mehr Muskelmasse gehabt. Ich war auf 105 Kilo. Da habe ich mir schon in den letzten Minuten schwer getan. Aber jetzt über den Winter habe ich ein bisschen abgespeckt. Jetzt muss ich sagen, also ich fühle mich zum Beispiel, erste Regionalliga-Partie habe ich gehabt, Dreiskirchen gegen TWL Elektra. Ich bin dann 9,5 Kilometer gelaufen und habe mir gedacht, okay, danach, ich könnte sicher noch 90 Minuten weiterlaufen. Also das ist schon meiner Meinung nach das Wichtigste als Schiedsrichter, dass du fit bist und mitlaufen kannst und dass du nicht müde wirst, weil wenn du körperlich müde wirst in der 90. bist du auch mental müde. Du musst aber Entscheidungen schnell treffen und die Spielfortsetzungen natürlich. Und deshalb ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass du fit bist.
Was für Position hast du gespielt? Wie du gespielt hast? Innenverteidiger nehme ich an.
Innenverteidiger und Sechser, ja.
Sechser?
Sechser auch, ja.
Ja, du bist ein gemachter IV mit deiner Größe.
Das stimmt, ja.
Jetzt habe ich endlich einen Schiedsrichter da sitzen und kann ihn endlich die Frage stellen, die ich immer schon stellen wollte. So, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast, aber ich denke mal, wenn das zum Beispiel ein Ersatzspieler auf der Bank, sich lautstark beschwert, vielleicht ein bisschen zu lautstark beschwert, und du ihm da zum Beispiel die gelbe oder die rote Karte zeigst. Ja. Der hat aber keine Nummer, weil er halt noch kein Dress an hat und vielleicht am Pullover auch keine Nummer hat. Was schreibst du da drauf? Fragezeichen? Nach dem Match dann aufklären? Oder
du hast ja die Namensliste. Wenn du Glück hast, kennst du den Spieler schon, wenn du schon ein paar Mal gepfiffen hast. Wenn du ihn nicht identifizieren kannst, dann ist er laut Regelwerk der Trainer auszuschließen.
Okay.
Also wird das schon einer sagen, den Namen? Aber meistens habt ihr die kurzen Hosen mit der Nummer drauf, da sitzt er wahrscheinlich in der.
Da hat es einmal eine Situation gegeben, deshalb spreche ich das an.
Okay.
Ja, vielleicht, nicht mit mir, aber ich kenne da eine Geschichte.
Ja, vielleicht schaust, irgendwo ist das Trikot hinter ihm oder sowas. Oder
es lässt sich dann schon auflösen.
Ja, sicher.
Es ist eh klar, aber in dem Moment denke ich mir halt, Was schreibst du drauf? Fragezeichen.
Nein, es gibt auch Tipps, weil zum Beispiel, es dürfen nicht alle auf der Bank sitzen. Es muss halt im Spielbericht drinstehen, wer auf der Bank sitzt.
Ja, aber es steht trotzdem 5 Spieler drauf, die du vielleicht halt nicht zufällig jetzt nicht kennst. Oder
genau, ja, aber wenn er zum Beispiel jetzt in einem Trainingsanzug ist im Winter, fragst du ihn nach dem Namen, ob er überhaupt da sitzen darf, da sagt er dir den Namen und da schließt er aus. Also ja, es gibt schon sicher Tricks.
Tricks, okay. Kommen wir mal kurz zu deinem Beruf zurück. In der Polizei ist es so, dass von 7 bis 19 Uhr Dienst ist und dann von 19 bis 7. Und genau. Ja, auch am Wochenende seid ihr aktiv, die Ordnungshüter.
Genau.
Ja, wie lässt sich das vereinbaren? Gibt es einen Revierinspektor, der dir sagt, okay, ja, du bist Schiri, ich nehme darauf Rücksicht und gib da frei für die Spiele?
Im Prinzip, mit dem Urlaub kannst du das sicher regeln. Du sprichst halt mit den Kollegen untereinander. Also wenn Überstunden anfallen, sagst du halt, hey, ich habe da ein Match, eventuell, ich muss da in der Früh gehen, wenn ich eben Nachtdienst habe oder nicht länger bleiben muss. Oder es ist halt relativ gut vereinbar, weil ich habe einen fixen Dienstplan. Deshalb kann ich schon in einem, also ein Jahr vorausschauen. Und du musst dich immer für die Spiele 11 Tage vorher abmelden. Wenn du weißt, okay, da hast du einen Dienst, dann meldest du dich ab im System und deshalb scheinst du für den Besetzer gar nicht auf. Und so kannst du das immer regeln. Also einmal die Woche geht sich 7 aus. Mit ein paar Urlaubstagen geht sich auch 2-3 Mal. Also pro Woche ein Spiel aus.
Zurück zum Schiedsrichterwesen. Wird untereinander, wahrscheinlich du redest mit den burgenländischen Schiedsrichtern, so einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr so eine Liste geführt, vielleicht mit Problemspielern, wo du sagst, okay, da musst du aufpassen oder der fällt mir schon negativ auf.
Na, das nicht, also eine Liste nicht, aber du sprichst halt natürlich mit den Kollegen und wenn der zum Beispiel 1-2 Wochen vorher die Mannschaft hatte, sagt er dir natürlich, okay, pass auf den auf, der redet viel oder pass auf den auf, der macht das und das. Deshalb, also es gibt schon Spieler, auf die man sich vorbereitet, ja. Aber eine Liste gibt es da nicht.
Interessant auf alle Fälle.
Natürlich.
Ja, kommen wir zum umstrittenen Video Assistant Referee, kurz VAR. Hast du schon Erfahrung gemacht mit VAR, wegen einem Testspiel oder so?
Ich habe noch gar keine Erfahrung mit dem VAR gemacht, ich kenne es auch nur aus dem Fernsehen.
Was sagst du zum VAR? Ist er für dich, denkst du, dass für die Schiedsrichter eine Hilfe wird es auf alle Fälle sein, weil, wie gesagt, das Spiel in Krems hätte sich wahrscheinlich auch so auflösen können, wenn du 2 Ligen weiter oben pfeifst.
Natürlich.
Am Platz halt. Was sagst du zum VAR?
Definitiv ist es eine Hilfe, muss man schon sagen. Also vor allem bei knappen Entscheidungen. Was mir nicht so sehr daran gefällt, ist einfach, dass die Emotion weg ist. Du musst immer abwarten als Spieler natürlich und als Schiedsrichter und dann stehst halt 2-3 Minuten da, bis das komplett aufgelöst ist und dann der Druck wird immer höher. Du siehst, alle werden nervös und die Zuschauer schreien schon und werden schon wollen endlich die Entscheidung wissen und deshalb, ja, aber grundsätzlich ist es eine sehr gute Hilfeleistung. Ich finde halt, dass sehr, sehr viel, also international, die Schiedsrichter wollen halt nicht mehr sehr viel selbst entscheiden, weil sie wissen, okay, ich habe den VAR, wenn ich da falsch entscheide, werde ich eh noch einmal rausgerufen, kannst mir noch einmal anschauen. Aber es ist sicher eine Umstellung, also ich finde es schade, dass wir ihn nicht in der zweiten Bundesliga haben, weil die meisten Schiedsrichter sind ja doch in den beiden Ligen, also Bundesliga-Schiedsrichter in den beiden Ligen unterwegs und du musst dich halt immer umstellen. Wenn du da hast einen VAR, da hast keinen, deshalb musst du halt anders in die Situation reingehen.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich sehe es ja auch nur als Zuschauer, habe im VAR auch noch keinen Kontakt gehabt. Ich sehe es nur im Stadion, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Team habe, das ich supporte und ich bin dort und die machen ein Tor, du jubelst. Der Spieler jubelt und dann wartet es 3 Minuten, das Tor wird vielleicht aberkannt. Ja. Und da geht es um wirklich wenige Zentimeter, dann ist halt, ja, natürlich ist das dann laut Regelwerk kein Tor, aber es nimmt auf alle Fälle die Emotionen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es für Schiedsrichter trotzdem eine gute Hilfeleistung. Was mich ein bisschen stört an den Linienrichtern, oder ja, das ist wahrscheinlich so, du musst halt die Situation abwarten, weil wenn es dann das Abseits gibt und es war dann ein reguläres Tor, das ist ein Skandal, ja, logischerweise. Aber da gibt es dann Entscheidungen, wo es wirklich fix abseits ist. Dann lassen sie die Situation weiterspielen. Und ich denke mal, stell dir vor, da rutscht jetzt der Spieler von hinten rein und der verletzt ihn schwer, wo es wirklich um 1,5 Meter gegangen ist, wo es ganz klar ist. Da verstehe ich halt dann nicht, wieso man nicht die Fahne hebt, weil es könnte wirklich so sein, dass der sich dann bei der Situation schwer verletzt.
Ja, das ist definitiv. Also ich weiß, wie gesagt, ich habe gar keinen Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, wie es geschult wird, aber man muss halt immer abwarten, weil man muss schauen, was daraus wird. Aber wie du sagst, wenn es 1,5 Meter, 2 Meter sind, bin ich auch der Meinung, weil das ist dann Pechsituation, wenn sich einer verletzt und noch ärgerlicher. Deshalb, also bei so klaren Entscheidungen sollte man schon. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, wie es geschult wird, deshalb kann ich da nicht urteilen.
Wenn du jetzt als Schiri zum Beispiel in Burgenland ein Derby pfeifst, jetzt denke ich zum Beispiel an das Barmer Derby, ist ja bis über die Grenzen hin bekannt, dass da immer zur Sache geht. Hast du schon mal pfiffen, das Derby?
Ich war beim Barmer Derby nur als Assistent tätig einmal. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Und einmal war ich als Zuschauer dort, das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich dann ins Burgenland gewechselt bin. Es hat mir richtig taugt. Also 900 Einwohner, glaube ich, gibt es in Barmer. Und da waren 2000 Zuschauer, da sind sie mit dem Traktor hinterm Tor gestanden und alle auf der Ladefläche hinten. Also da ist schon zugegangen. Und das hat mir echt taugt. Also ich glaube, das war das erste Derby nach 9 Jahren dann wieder, wo ich zugeschaut war. Und das hat mir so sehr taugt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich wechsle ins Burgenland. Also das, wenn ich sowas jede Woche habe oder teilweise mit 300-400 Zuschauern jede Woche, das ist schon sehr, sehr angenehm.
Wenn du das Spiel leiten würdest als Erstoffizier, wie gehst du so ein Spiel an, wo du denkst, okay, da geht's für ein Dorf wirklich um viel. Wie würdest du das Spiel angehen? Es ist auch ein Spiel, wo viele Emotionen drin sind, wo du vielleicht mit deiner Art, wie du pfeifst, dann nicht unbedingt weit hüpfen wirst, weil wenn du alles dann spielen lassen würdest, was halt körperbetont ist, dann wird das Spiel wahrscheinlich irgendwann einmal aus dem Ruder laufen.
Also meiner Meinung nach jetzt speziell auf dieses Spiel würde ich mich nicht so vorbereiten. Es ist einfach nur jedes Match anders. Also ich habe schon schwerere Partien gehabt. Also
es war jetzt nur ein Beispiel.
Ja, aber das ist, ja, du schaust dir meistens als Schiedsrichter immer die ersten 10 Minuten an. Okay, wie sind die Spieler? Wollen spielen? Oder wollen sie jeden Kontakt der Foul haben? Und dann pfeifst du so. Also wenn du siehst, okay, die gehen rein mit dem Körper, sie spielen hart, aber fair, dann lässt du sie spielen. Und wenn halt mal eine härtere Situation ist, dann versuchst du ihn mit der Persönlichkeit oder mit der gelben Karte sofort zu beruhigen, da die Emotion rauszunehmen. Und sonst, wenn du siehst, okay, die wollen das nicht, dann pfeifst du halt ein bisschen kleinlicher und gibt es halt mehr Freistöße. Ich weiß nicht, ob das der Sinn und Zweck des Fußballs ist, so, aber wie gesagt, das ist immer von den Spielern abhängig. Wenn sie wollen, dann lasse ich sie. Also ich will mich da nicht in den Mittelpunkt stellen. Es hängt immer von ihnen ab.
Bei meinem Podcast ist so, ich frage dann immer die Spieler, die Trainer, wer ihr bester Mitspieler war. Bei dir ist es ein bisschen schwierig, weil du ja kein Trainer bist oder Funktionär von einem Verein. Deshalb die Frage an dich, damals, wie du gespielt hast, gab es da im Nachwuchs vielleicht einen Spieler, den man heute noch kennt?
Puh, gute Frage. Na, eigentlich nicht. Na, also ich habe also Mitspieler, Gegenspieler schon ein paar. Also ich habe damals, kann ich mich noch erinnern, da waren wir die zweitgrößten in der Liga, wo ich bei Red Star gespielt habe. Das war der Michael Svoboda, der spielt jetzt in Italien.
Michael Svoboda, dein Gegenspieler gewesen. Damals schon gesehen, was der für Qualität hat.
Ja, also damals, ich glaube, er hat beschwächert gespielt damals. Also da hast du schon gesehen, dass der anders ist als die anderen. Und ja, ich glaube, dann hat er den Sprung nach Stadlau geschafft und dann in weiterer Folge in die erste Bundesliga.
Zu Wattens, ja.
Genau, also ist relativ schnell gegangen auch bei ihm. Aber du hast halt im Nachwuchs auch bemerkt, ja, es ist halt heutzutage, glaube ich, im Fußball auch doch sehr viel vom Körperlichen gefragt. Und das halt gesehen, also wir beiden vor allem, wir haben in der U18 gegeneinander gespielt. Wir haben halt schon herausgeragt, weil das waren die meisten, waren einen Kopf kleiner als wir. Und deshalb, also körperlich war auch stark, schnell, gut nach vorne gespielt immer, wenn ich mich so erinnere. Und deshalb, also man hat schon einen Unterschied zu den anderen gesehen.
Thema Headset und ja, Amateurfußball. Ab wann ist das Headset verpflichtend? Ist es überhaupt verpflichtend, aber in einer Liga? Wie schaut es da aus? Also in der Regionalliga habe ich seit Jahren keinen mehr gesehen, der kein Headset mehr hat, glaube ich. Wie schaut es da aus?
Also verpflichtend ist es nicht. Es ist halt jetzt mittlerweile, hast du halt Anbieter, die es ein bisschen billiger verkaufen als die anderen. Also ich glaube, so ein professionelles kostet um die 3000 Euro. Das kann sich ein Amateurschiedsrichter nicht leisten oder schon, aber es bringt halt nichts. Aber es ist eine sehr gute Hilfeleistung, wirklich. Also wenn du mit den Assistenten in Kontakt bist, wenn du, ja, ich sage meinen Assistenten, wenn wir keins benutzen, in der Landesliga benutze ich es nicht immer, dass einer immer schaut und zwei immer mitschreiben, also Schiedsrichter und Einsassi meistens, aber so kannst halt wirklich, kann sich der voll und ganz konzentrieren. Du kannst wirklich dich auf das konzentrieren, was du jetzt aufschreibst, dass du dich nicht vertust. Einmal ist mir sogar passiert, dass ich einen Spieler die gelbe Karte gegeben habe und auf die falsche Seite aufgeschrieben habe. Und dann hat mich der Kollege darauf aufmerksam gemacht mit dem Headset, weil ich wollte ihn ausschließen, aber obwohl er keine gelbe Karte hatte bei der zweiten. Und deshalb, es ist schon sehr, sehr gutes Hilfsmittel, dass du während der Partie einfach mit deinen Assistenten im Kontakt bist oder dass die dich auch motivieren. Wenn du vielleicht eine Situation schlecht hattest, sagt er dir, hey, komm, Kopf rauf, gib Gas, weitermachen. Oder zum Beispiel mein Einsassi, der immer mit mir mitfährt, der motiviert mich immer bei so langen Sprints, pusht er mich immer, komm, spann ein und was weiß ich, und das tut sehr gut, ja, während dem Match.
Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo die Abseitsfahne?
Abseits, also ja, Assistentenfahne, Schiedsrichterassistentenfahne.
Genau, wo du auf einen Knopf drückt hast, glaube ich.
Mhm.
Und dann piepst.
Gibt's noch immer, ja.
Aber sehe ich eigentlich in den unteren liegen? Wie ist das dann verbunden? Ist das dann, es piepst bei ihm und dann piepst bei dir auf der Uhr oder wie schaut das aus?
Na, du hast einen Sensor, den gibst du über den Oberarm. Also ich benutze zum Beispiel das Headset und das noch immer, trotzdem. Und wenn er auf den Knopf drückt, dann vibriert es bei mir am Arm. Entweder kannst du das als Vibrationsfunktion einschalten oder als Piepsen. Ich mag es halt nicht, wenn die Spieler mithören, weil es gibt halt doch ab und zu Situationen, wo zum Beispiel der Assistent viel zu weit weg ist, aber mir hilft und dann drückt er nur drauf, dann vibriert es nur bei mir und dann weiß ich, okay, da war was, pfeife ich mal rein und dann muss er halt nicht die Fahne heben und mir das so anzeigen, sondern kann, da gibt es auch Tricks, dass er mir das so anzeigt.
Ja, aber wir kommen Richtung Ende und zwar meine Abschlussfrage immer, wo siehst du dich beruflich, da meine ich auch die Polizei, und privat in den nächsten Jahren?
Also privat jetzt, ich bin jetzt seit relativ kurzer Zeit in einer Beziehung, aber es läuft sehr gut, schauen wir mal, wie das noch wird. Und ja, beruflich möchte ich definitiv mich weiterbilden, vielleicht eventuell eine Führungsposition einnehmen und ja, im Schiedsrichterwesen, also in 5 Jahren will ich schon in der Bundesliga sein, das ist jetzt mein Ziel Nummer 1 und 10 Jahre, wenn es sich ausgeht natürlich, vielleicht international meine ersten Partien, U21, U17, keine Ahnung, pfeifen und ja, definitiv da in der Bundesliga standhaft sein. Ich arbeite darauf hin.
Ja, Tabo, danke dir fürs Zeitnehmen. Deine Abschlussworte?
Danke dir nochmal für die Einladung. Ja, vielleicht konnte ich jetzt ein paar Spielern einen Einblick geben, wie Schiedsrichter ticken. Dass es trotzdem nur ein Mensch ist, der auch Fehler macht. Was viele vergessen ist, dass Fußball eine Sportart ist, die von Fehlern lebt. Wenn jeder perfekt spielen würde, würde jede Partie 0-0 ausgehen. Also es ist immer wichtig zu schauen, wie ist es. Also wir als Schiedsrichter und Assistenten versuchen auch immer, unsere beste Leistung zu geben und nicht im Mittelpunkt zu stehen. Man sagt immer, der Schiedsrichter ist am besten, der nicht im Mittelpunkt steht. Und ja, vielleicht war ich jetzt der erste Schiedsrichter und vielleicht folgen noch ein paar weitere.
Auf jeden Fall interessant, dass man mal die andere Sicht sieht, vom Unparteiischen. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war Folge 14 von Korwalls Podcast, die Drittliga Akustik, und ich hoffe natürlich, wir hören uns bei Folge 15 wieder.
Endstation, bitte alle aussteigen.